Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 um 17:30 zu den Informationen im Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz, das sind Themen. Wieder Vorwürfe wegen dem Schweizer Puck-Bericht zum Fall Lüssi. Die Kommission verteidigt sich. Plötzlich geht auf der freien Wiese ein Loch auf. Die Einsiedler Kernenhaustheater Lütz spielen im Park. Und in Herkingen geht die Post ab. Unser Sommerserie-Team schaut ins Briefverteilzentrum. Das Wetter, morgen regnet es zum Teil stark und es wird wieder kühler. Am Mikrofon der Beat Vogt. Der Fall vom Au-pair-Mädchen Lüssi, der vor einem Jahr umgebracht worden ist, wird im Kanton Schweiz wieder zu einem Politikum. Die parlamentarische Untersuchungskommission PUC, die die Abläufe untersucht hat, hat Fehler von der Behörden verheimlicht. Das im Zusammenhang mit den Handydaten vom Todesopfer. Das schreibt heute der Tagesanzeiger. Er stützt sich dabei auf den ausführlichen Untersuchungsbericht von der PUC, der bis jetzt geheim war. Auf die Vorwürfe hat die zuständige Kommission gerade sofort reagiert und heute Nachmittag kurzfristig eine Medienkonferenz einberufen. Für uns ist Marlies Zehnder im Schweizer Rathaus mit dabei gewesen. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Marlies Zehnder, was ist denn heute Nachmittag Neues rausgekommen?
Der Roger Brändli, der Präsident oder der neue Präsident von der Rechts- und Justizprüfungskommission von der PUC, wie sie zu in dem Zusammenhang eben geheissen hat, Roger Brändli hat festgehalten, dass der Bericht so wie der verfasst worden sei, in dem zum Fall Lüssi, wo eben ein Teil ist oder respektiv wo eine Zusammenfassung ist von all diesen Daten, der sei nach wie vor so korrekt, wie er eben sei. Man wollte überhaupt nichts beschönigen, es werde auch gar nichts beschönigt. Und er hat die Vorwürfe insofern dementiert, dass man da irgendwie etwas schönreden oder schön schreiben, so wie das im Tagesanzeiger der Behörde vorgeworfen worden ist.
Jetzt sind die Aussagen im Tagesanzeiger, die zitiert worden sind aus dem Bericht, die zeigen ja in eine andere Richtung. Wie ist denn das erklärt worden?
Da gibt es offenbar eine gewisse Diskrepanz, und zwar insofern, dass man offenbar den Bericht, wo seinerzeit der Berner Altoberrichter Jürg Solberger verfasst hat, dass das nur ein Teil aus dieser ganzen Untersuchung raus ist. Also man muss sich das vorstellen als Mosaikstein in dieser ganzen Untersuchung. Und dass da halt eben noch ganze Haufen Stellungnahmen auch noch dazugehören. Und wenn, dann hat man alles eigentlich müssen veröffentlichen, und darum sei der Beitrag, wenn er heute publiziert wurde, sei, dass die Aussagen aus dem Zusammenhang herausgerissen wurden, der sogenannte Bericht Solberger, eben vom Altoberrichter Jürg Solberger, das sei, wie gesagt, nur ein Teil aus dieser ganzen Untersuchung. Und darum hat man den Eindruck, es könnte eine Diskrepanz herum sein, aber wie gesagt, der Roger Brändli, Präsident von dieser Kommission, hat ganz dezidiert die Vorwürfe zurückgewiesen.
Wie geht es denn jetzt weiter, Marlies Zehnder? Ist der Fall jetzt abgeschlossen oder läuft da noch etwas?
Für die Rechts- und Justizkommission ist der Fall eigentlich abgeschlossen. Man prüft aber auf der anderen Seite noch, ob man eine Strafanzeige einreichen will. Durch eine Indiskretion ist jetzt eben der Bericht Solberger an die Öffentlichkeit geraten. Und da hat es irgendjemand nicht an die Regelung geheissen will. Der Kantonsrat und vorgängig eben schon die Kommission haben entschieden, dass nicht einfach nur ein Teil veröffentlicht wird und darum Geheimhaltung beschlossen worden ist. Und das ist strafrechtlich relevant, wenn sich jemand nicht an das gehalten habe.
Das ist Marlies Zehnder, direkt aus dem Rathaus der Schweiz, wo die Medienkonferenz zum PUC-Bericht über den Fall Lüssi stattgefunden hat. Nachrichten. Besucherrekord im Natur- und Tierpark Goldau. Im Betriebsjahr 2009-2010 sind knapp 950'000 Leute zu Goldau gewesen. Das ist ein Fünftel mehr als im Jahr vorher. Zum Rekord beigetragen hat die neue Anlage, wo 6 Wölfe und 5 Bären zusammenleben. Einsiedeln ist eine Hochburg vom ambitionierten Laientheater. Die Stichworte dazu sind natürlich das Welttheater, aber auch die Theatergruppe vom Kulturverein Kernenhaus. Seit mehr als 30 Jahren inszeniert die Gruppe Theaterstücke. Dieses Jahr spielt Kernenhäusler ein Mundartstück von Paul Steinmann. Im Stück «Loch Matt» geht es um eine Dorfgemeinschaft, die durcheinander geratet, weil auf einmal auf einer Wiese im Dorf ein grosses Loch aufgeht. Gespielt wird von aussen. Entwickelt haben das Stück die Spieler selber unter der Regie von Livio Andreina. Heute Abend ist die Premiere. Der Stefan Einholzer ist an der Generalprobe schauen und hören.
Wie ist das Leben entzückend? Gerade wie uns in den Dorf an dem Ohr. So charmant und so herrlich und beglückend. Wenn du ankommst, bist du nie mehr fort.
Was ist das? Na, Knie.
Ein Loch?
Gibt's ja nicht.
Ein Loch wär nicht.
Ja, sei's auch.
Hat er nicht schon auf den Graben?
Mein Name ist Beat Ruhstaller. Ich spiele im Theater Loch Matt den Werner Hausherr. Hauser Werni. Ich bin der Liegenschaftsbesitzer. Mir gehört das Land, wo das Loch eines Morgens in dieser Matte drinnen ist. Ich habe auf dieser Matte ein Haus bauen, zusammen mit meiner Partnerin. Und jetzt ist das Projekt natürlich bedroht und ich habe ziemlich Angst, dass das überhaupt alles verkippt und kaputt geht. Es geht um die Reaktionen der Dorfbewohner auf ein Ereignis, das von außen in das Dorf eingeschlagen hat.
Du!
Wie hast
du? Was willst du?
Lauft!
Fahr ab!
Hättest du gerne?
Kellin Moritz ist mein Name. Ich spiele ja den Dr. Kraft. Der ist ja für die meisten am Anfang unsichtbar. Und am Schluss wird er evident, wird er sichtbar. Entstanden ist das, es ist eine ursprüngliche Idee von Zeno Schneider, der hat da schon lange mit sich herumgetragen, dass sich ein Loch auftut. Das war mal das sichtbare Loch gewesen, und nachher ist es natürlich darum gegangen, was passiert mit den Löchern, die wir alle haben. Wie gehen wir mit diesen Löchern um?
Du hast niemanden gesehen.
Wer hätte sollen?
In dem Fall ist gut. Danke.
Gehen wir das Loch dem Fall mal anschauen.
Ich heiße Theresa Ruhstaller und ich spiele Biggie. Das ist Naturschützerin. Ja, es hat mit Improvisationen angefangen und dort haben die Livia und der Paul Sachen rausgenommen und gefunden, ah, das ist spannend, mit dem können wir weitermachen. Dann haben wir Text bekommen und irgendwie, ja, ist es immer weitergegangen. Und wir haben aber immer von uns aus können sagen, ah, ich finde, meine Figur macht noch das und so. Und das Beste davon hat man genommen.
Nur ganz kurz. Mein Hund ist verschwunden. Ja, gemerkt habe ich es heute Mittag. Macht er sonst nicht, er ist sonst ein Häuslichen, aber man weiss ja nie. Weiss echt jemand etwas?
Wir haben sehr viele Regenproben gehabt. Und Kälteproben. Und das ist natürlich auch etwas, wo die Gruppe nachher auch zusammenschweisst. Das ist diese Seite. Wenn es wirklich schüttet, gibt es entweder einen Abbruch oder einen Unterbruch. Aber das Ziel ist, wir spielen immer.
Das Ziel ist, wir spielen immer. Das war der Livio Andreina, der Regisseur vom Stück Loch Matt. Die Musik die ist von Hans Hassler. Loch Matt wird ab heute bis Anfang September im Park Bibliothek Werner Oechslin zu Einsiedeln gespielt. Und bei uns geht es jetzt weiter mit ein bisschen Musik und dann gehen wir mit den Briefen auf die Reise in der Sommerserie von der Regionaljournal. Es ist 20 Minuten vor 6 Uhr, bei uns heisst es jetzt wieder «Nächste Ausfahrt Regionaljournal». Unser Sommerserie-Team sendet heute vom Briefzentrum Herkringen.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Unser Reportagewagen der steht heute in Herkingen an der Entladerampe 223 vom Briefverteilzentrum der Post. Links und rechts von uns sind heute den ganzen Tag Sattelschlepper zugefahren und haben ihre Ladungen Tausende von Briefen abgeladen. Als wir heute Morgen hier die Ausfahrt genommen haben, haben wir noch rasch einen kleinen Abstecher gemacht ins Nachbardorf Eggerkingen und sind dort ein bisschen den Hogen drauf. Und die Aussicht von dort oben runter, die ist gewaltig. Auf der ganzen Ebene steht ein grosses Gewerbegebäude am anderen. Es hat hunderte von Laderampen für Lastwagen und Eisenbahnwaggons. Und über diesen Umschlag von Waren wollen wir heute hier reden. Das Team heute, Karin Kobler von der Regionalredaktion Ostschweiz, der Christian Salzmann von der Regionalredaktion Aargau Solothurn, Technik Bruno Weiss, mein Name Dario Pelosi. Ein paar Meter von mir weg, auf der Laderampe vom Verteilzentrum, steht jetzt der Christian Salzmann und bei ihm der Chef von dem Betrieb, der Christian Müsch.
Wir haben uns bereits ein bisschen verzogen von der Laderampe. Wir stehen quasi fast in der Mitte des Gebäudes, an der sogenannten Champs-Élysées. Da kommen wir nachher ein bisschen zurück. Christian Mösch, Leiter vom Briefzentrum. Wir sind hier auf dem Lande. Der Dario Pelosi hat es vorhin gesagt. Nebendran, als ich ums Gebäude herumgelaufen bin, habe ich ein Maisfeld gesehen. Wenn man von einer anderen Seite her einen Hogen raufschaut, dann hat es Wald. Und eben, es hat einen Haufen Industriegebäude hier. Unter anderem hat es mich gedacht, die grössten sind die von der Post. Warum ist man denn da und warum ist man nicht irgend zu Zürich? Gut, zu Zürich ist man noch, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber zu Bern oder zu Basel?
Also ich denke, warum sind wir in Herkingen? Herkingen ist das Herz der Schweiz und Herkingen liegt direkt an der Autobahn. Die Autobahn, die eigentlich von hier aus fast in alle vier Himmelsrichtungen geht. Und dann liegen wir aber auch an der Eisenbahn, an der Jura-Süd-Fusslinie. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Dann haben wir hier Haufen eine grosse Fläche zur Verfügung gehabt, weil wir sind doch brauchen ein Areal von etwas über 13 Fußballfeldern.
Sie haben gesagt, einerseits geht hier die Bahnlinie durch, das habe ich gesehen, zwei Bahngleise, die hier ins Haus hineinführen, andererseits aber hat es etwa, ich kann es nicht zählen, es werden etwa 40 so Eingangsrampen sein, wo die Lastwagen nachher herfahren. Zwischen den verschiedenen grossen Verteilzentren, Briefverteilzentren, da fahren tatsächlich die Bahn hin und her und bringt die Briefe. Andererseits aber sind sehr viel mehr Lastwagen unterwegs. Meine, heute in der Zeit, da redet man von Umweltschutz etc. Könnte man nicht noch ein bisschen mehr auf Gleis verlegen? Kommt dazu vielleicht noch einen Preis über?
Ja, also wir machen alles, was möglich ist, machen wir auf dem Gleis. Sie haben es bereits gesagt, also zwischen den Zentren tun wir alles auf dem Gleis austauschen. Also es geht von Genf bis auf Gossau. Dann brauchen wir aber auch die Strasse, und zwar Briefpost müssen wir bei allen Poststellen am Abend einsammeln und dann eben möglichst rasch auf Herkingen führen, dass wir es eben hier in der Nacht verarbeiten können. Und da müssen wir flexibel sein und das kann man eigentlich nur auf der Strasse. Wenn die Briefe desortiert sind, tun wir sie am Morgen früh wieder mit dem Lastwagen zu den Poststellen zuführen, dass sie eben nachher den Briefträger kann, zustellen kann. Und für das brauchen wir den Lastwagen und die Strasse, ja.
Wenn ich jetzt einen Brief zu Basel ablohne, das gehört ja eben in das Rayon rein, wo Sie hier haben, in Herkingen, wo Sie bedienen, und den auf Baden abschicken, dann macht das Sinn, dass der Brief hierher kommt. Wenn ich jetzt aber sage, zu Frutigen einen Brief abschicken, und der sollte am nächsten Tag zu Frutigen sein, dann wäre es eigentlich sinnvoll, wenn der dort dann einfach rasch ins andere Fächer reingeschoben würde. Aber das ist ja nicht so, der kommt hier runter kehren.
Ja, das ist ja so. Das ganze Einzugsgebiet, das wir hier verarbeiten, kommt jeder Brief auf Herkingen. Und zwar ist das so, weil in Frutigen werden ja hunderte, sage ich jetzt mal, von Briefen jeden Tag aufgegeben. Und nicht nur Briefe von Frutigen auf Frutigen, sondern vor allem Briefe von Frutigen irgendwoher in der Schweiz oder sogar ins Ausland. Eben, es kommen alle unsortiert hier an. Und warum kommen sie hier an? Weil in Herkingen haben wir 10 Sortiermaschinen, wo die Briefe dann eben automatisch, effizient sortieren. Also eine Maschine tut in der Stunde über 30'000 Briefe sortieren. Eine Maschine kann im Gegensatz zum Mensch einen Brief bis auf die Stufe vom Briefträger sortieren. Ein Mensch kann nur auf die Stufe Ortschaft sortieren.
Das heisst also, zu Frutigen oben wird mein Brief verpackt und kommt nachher dann hierhin. Und da passiert alles zusammen und das Päckchen geht nachher auf Frutigen rauf und der Pöstler nimmt es dort und verteilt es.
Jawohl, also wenn in Frutigen, ich weiss, dass es nicht auswendig 3 Briefträger gibt, dann kommt der Briefträger ein Kistchen über, wo er seine Briefe drin hat. Jawohl.
Wir stehen hier in dieser Halle, ich habe es vorhin schon gesagt, die ist riesengroß. Was ich sehe, über mir jetzt ganze Haufen Förderbänder, die Wägel umeinander fahren. Die stehen manchmal still und gehen nachher dann weiter. Das Ganze passiert fast von Zauberhand. Das Herzstück, der Christian Mösch hat es gesagt, oder eins von den Herzstück, das ist die Sortiermaschine. Die Sortiermaschine, die sortiert 30'000 Briefe pro Stunde. 10-seitige Maschine hat es. Aber ganz allein geht es dann eben noch nicht. Dort arbeiten natürlich auch noch Leute. Die Erika Kiemele zum Beispiel arbeitet dort an so einer Maschine und sie ist jetzt bei der Karin Kobler.
Erika Kimeli, Sie sind 26, Sie arbeiten hier weit hinten an so einer Sortiermaschine. Wir haben es von Christian Salzmann gehört. Für uns sind Sie dort näher vom Sendewagen vorgekommen. Da ist es im Moment ganz ruhig. Wir hören aber kurz zusammen rein, wie es bei Ihnen während der Arbeit tönt. Das haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Da ist ein riesiger Kratzer, da laufen die Maschinen, da tut es und macht es. Ist das nicht wahnsinnig laut?
Also für mich ist das eigentlich nicht laut. Ich habe mich schon daran gewöhnt und ich nehme das gar nicht wahr.
Sie haben verschiedene Schichten. Eine davon ist drei Stunden lang an dieser Sortiermaschine zu stehen. Können Sie es ganz kurz beschreiben, was Sie da in diesen drei Stunden machen?
Ja, genau, in den drei Stunden entweder bin ich vorne und mache Stoffeingabe. Das heißt, die Briefe kommen über die Fördertechnik runter in einen Briefbehälter. Und dann nehme ich die Briefe raus aus dem Briefbehälter und tue ich in die Maschine rein. Und die Maschine tut die Briefe verarbeiten, sortieren.
Bei Ihrem Arbeitsplatz ist mir eine Kiste besonders aufgefallen. Da drauf steht Briefklinik. Was machen Sie denn da?
Ja, da kommen die Briefe rein, die beschädigt sind, oder Funde kommen rein. Wenn wir was finden, da kommt das alles da rein.
Ich sage herzlichen Dank, Erika Kimmeli, für den kurzen Einblick in Ihre spannende Arbeit hier im Briefverteilcenter.
Und die Briefklinik, das hat uns natürlich besonders Wunder genommen, wie es dort aussieht. Karin Kobler ist darum heute Nachmittag in dieser speziellen Klinik hineinschauen und hat mit dem Teamleiter Beat Rothacher geredet.
Beat Rothacher, was ist eine Aufgabe, wo Sie da Ihnen sehr viel erledigen müssen?
Postleitzahlen nachschlagen, weil Postleitzahlen fehlen oder verkehrt getroffen sind. Und in diesen Orten suchen wir sogar eben weiter. Dann haben wir vielleicht nur eine Straße und eine Hausnummer und suchen dann auch die Ortschaft dazu.
Genau, das ist so eine einfache Arbeit, sage ich, einmal eine Postleitzahl
suchen. Man muss einfach ein gewisses Fachwissen haben, für, dass man überhaupt weiss. Und die Leute schreiben ja nicht immer schön. Das ist es.
Da wird gelacht im Hintergrund. Ist das das Problem, dass die Leute schlecht schreiben?
Ja, wenn sie nicht schön schreiben, habe ich mir natürlich auch Mühe, was könnte das heissen. Gut, mit viel Fantasie und so findet man es dann nachher raus.
Das, was auf dem Brief steht, ist das eine. Manchmal hat es aber auch Sachen, die man dann wirklich nicht identifizieren kann, wo der Brief her sollte oder woher er kommt. Was machen Sie denn mit so einem Brief?
Das sind dann die sogenannten Unabringlichen. Wenn wir weder am Absender noch am Empfänger den Brief zurücktun, tun wir den Brief nachher auf.
Dann gehen Sie auf den Brief gusseln.
Müssen wir, weil sonst können wir ja niemandem zuordnen. Wobei alle Leute hier innen kennen das Postgeheimnis, die Banken, das Fernmeldegesetz und das alles.
Und wenn es keinen Absender hat?
Da wird er nachher bei uns auf die Seite da und dann wird er mindestens zwei Monate geholt. Dass wenn dann der Kunde sich mit dem Schalter melden, sagen, ich habe da irgendwie einen Liebesbrief geschrieben und der ist nicht angekommen. Aber ich weiss, ich habe den geschickt. Und dann kann man das Nachforschungsbegehren machen, dann kann man auch suchen und dann bekommt er dann den Brief retten.
Dann haben Sie aber schon ein bisschen reingelesen, wenn Sie wissen, dass es ein Liebesbrief ist, der auf der Seite ist.
Es könnte ja sein, oder? Ja, jetzt das, wenn man denkt, statt der Rechnung. Eine Rechnung sucht ja niemand, will ja niemand.
Da finden Sie sicher noch das eine oder andere kurios in diesen Briefen.
Das ist ganz klar.
Verraten wir aber nichts.
Nein, da gibt es nichts.
Merke ich als Kunde, ob mein Brief in der Klinik war oder nicht?
Wenn er kaputt ist, gibt es ein Kleber drauf mit Entschuldigung. Sie sind bei uns beschädigt worden, weil es kleine Dinge sind. Und dass der Brief verrissen hätte, im schlimmsten Fall, wobei das sehr, sehr wenig vorkommt, tun wir ein Entschuldigungsschreiben dazu. Plus so der Markenwert, dass man den Brief auch wieder aufgeben kann. Und das schicken wir auch meistens, wenn wir zurück absenden, dass sie es nochmal neu schreiben können.
Kranke und gesunde Briefe. Wir sind heute mit der Sommerserie von der Regionaljournal zu Herkingen vor dem Briefverteilzentrum der Post. Der Ort, der ist ideal gelegen im Autobahnkreuz von A1 und A2. Ideal für Briefe aus der halben Schweiz, wie wir gerade gehört haben, aber nicht nur das, sondern auch ideal für Leute aus der ganzen Welt. Ein paar hundert Meter Luftlinie von hier steht nämlich das berühmteste Motel der Schweiz. '84 hat das Schweizer Fernsehen hier eine von ihren erfolgreichsten Serien gedreht. Das Motel mit dem Jörg Schneider und der Silvia Joost in der Hauptrolle. Wie sie dem Motel heute, 26 Jahre später, aussieht, das ist Karin Kobler heute Mittag schauen.
Es war reger Betrieb heute Mittag vor dem Hotel bzw. dem Hotel Ego King, wie es heute heisst. Autos sind her und weggefahren. Neben mir hat gerade der 58-jährige Holländer Rein Hausmann mit seinem Auto angehalten. Sie sind auf der Durchreise von Holland auf Italien. Für 3 Tage bleiben sie dabei in der Schweiz und da liegt das Hotel ideal, sagt er.
Das ist eine günstige Kreuzung hier, denn man kann hier nach Zürich, man kann nach Bern und man kann nach Luzern. So ist ein sehr guter Punkt.
60% der Hotelgäste sind im Moment Touristen, viele davon aus Holland. Es sind aber nicht nur Touristen da, hat Rein Hausmann beobachtet.
Diesen Morgen, wenn wir an Frühstücken waren, dann waren es viele Geschäftsleute, die hier zusammenkamen. Es waren 20 Leute, Geschäftsleute, die einander trafen hier. Ja, es ist ein sehr guter Mittelpunkt, denke ich.
Das bestätigt auch der Leiter der Autogrillkette, wo das Hotel jetzt dazugehört, der Daniel Sommermatter. Es gibt viele Geschäftskunden, die sich hier beim Autobahnkreuz Zerkingen treffen.
Ja, also da hat schon verschiedenste Promis gehabt, die da rein waren und danach eben, wie gesagt, Sachen abgeschlossen haben, vielleicht jetzt nicht gerade schriftlich, aber Handschlag und so. Da ist schon einiges passiert.
Nehmen will der Daniel Sommermatter aber keine verraten. Und dann ist da eben noch die Geschichte mit der Fernsehserie «Motel» von 1984. Das Motel sei immer noch fest in den Köpfen der Leute.
Man glaubt es fast nicht, aber es hat heute noch Pilger, die da hinkommen und das wollen sie anschauen. Es hat auch Elemente in diesem Betrieb, die noch wie damals sind. Die Küche ist zum Beispiel noch genau gleich wie damals. Also, es hat auch schon gehabt, die gesagt haben, glaub, der Peperoni oder wie er geheißen hat, gekocht. Und wenn sie schauen und so, gibt es ab und zu, ja.
Zerkingen, die Dreischiebe für Waren und Menschen aus der ganzen Schweiz. Wir sind hier immer noch vor dem Briefverteilzentrum der Post und wir wollen ein bisschen in die Zukunft schauen. Die Frage ist, sind so Standorte wie Zerkingen auch künftig so wichtig? Beim Christian Salzmann steht immer noch der Chef vom Verteilzentrum, der Christian Mösch.
Christian Mösch, die Anlage die läuft jetzt seit knapp 2 Jahren. Ich kann mir sagen lassen, sie läuft eigentlich recht gut. Es macht auf mich sehr einen grosszügigen, fast einen riesigen Eindruck. Jetzt muss man wissen, dass die Briefpost ja zurückgeht. Man sagt, etwa jedes Jahr 3% E-Mail und Internet lässt grüssen. Das Postzentrum hat man ja schon viel früher angefangen zu planen, bevor es vor 2 Jahren nachher dann in Betrieb gegangen ist. Hat man an das gedacht? Hat man das schon gewusst dort?
Ja, das hat man natürlich gewusst. Also in der Planung von diesen Kapazitäten von diesen Briefzentren hat man natürlich einen Rückgang eingerechnet gehabt. Eben, Sie haben es gesagt, auch Mail, SMS, die sicher den Brief zum Teil ersetzt. Aber jetzt ist der Rückgang einfach letztes Jahr ein bisschen grösser gewesen, wegen der Wirtschaftskrise. Jetzt dieses Jahr, im ersten Halbjahr, sind es noch knapp 2,5%. Also wir sind schon wieder ein bisschen auf einer Erholungsphase.
Okay, also dicht machen müsst ihr vorläufig noch nicht?
Nein, das geht gar nicht aus. Ich gehe auch nicht davon aus, nein.
Mir ist jetzt aufgefallen, heute im Laufe des ganzen Tages läuft noch nicht so viel. Es hat immer wieder Lastwagen gehabt, die gekommen sind und gegangen sind. Aber ein ganz grosser Haufen ist noch nicht gegangen. Wann geht es los, richtig?
Also die Post ab geht eigentlich so richtig vom 8. bis am 10. doch und Lastwagen um Lastwagen bringt eigentlich alles von diesen Poststellen, die in unser Einzugsgebiet gehört. Und dann können wir so richtig Maschinen und Menschen arbeiten.
Gut, bis dann sind wir auf jeden Fall wieder weg. Danke vielmals, dass wir auf Besuch kommen.
Danke auch vielmals.
Logistik im Umbruch Zerkingen, dem Ort, wo sich West-Ostachse mit der Nord-Süd-Achse schneidet. An dieser Sendung mitgeschafft haben Karin Kobler, der Christian Salzmann, der Bruno Weiss, ich bin der Dario Pelosi. Den ganzen Abend und die Nacht, wir haben es vorher gehört, fahren hier jetzt die Lastwagen los, direkt auf die Autobahn. Und auch wir räumen jetzt unser Sendematerial wieder zusammen und fahren heute auf der Nord-Süd-Achse Richtung Gotthard. Und morgen sind wir dann zu Erstfeld, genauer im Schwerverkehrszentrum Gipshausen. Das Thema morgen sind die Lastwagen, die sie fahren und die sie kontrollieren. Nächste Ausfahrt Regionaljournal, morgen Abend also aus Erstfeld.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Und von Zerkingen wieder zurück in die Zentralschweiz. Bei uns gibt es jetzt Musik und dann nochmals das Wichtigste vom Tag in Kurzform und die Wetterprognose. Es ist 5:53, Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Hier noch eine ist die Meldung vom Tag, zusammengefasst von Stefan Einholzer.
Die Schweizer Justizkommission wehrt sich gegen Vorwürfe, sie habe im Zusammenhang mit den Untersuchungen im Fall Lüssi den Schlussbericht geschönt. Diesen Vorwurf hat heute der Zürcher Tagesanzeiger erhoben. Die Zeitung stützt sich dabei auf den Untersuchungsbericht, der bisher geheim gehalten worden ist. Die Justizkommission sagt, die Kernaussagen vom Schlussbericht und dem geheimen Untersuchungsbericht seien die gleichen. Sie überlegt sich jetzt, eine Strafanzeige einzureichen, weil der geheime Bericht in der Zeitung zugespielt worden ist. Im Natur- und Tierpark Goldau hat es im Betriebsjahr 2009-2010 so viele Besucher gegeben wie noch nie, nämlich knapp 950'000. Das ist ein Fünftel mehr als im Jahr vorher. Zum Rekord beigetragen hat die neue Anlage, wo 6 Wölfe und 5 Bären zusammenlebt. Auch finanziell hat sich die Investition gelohnt. Die Betriebsrechnung weist einen Gewinn von rund 200'000 Franken aus. Im Jahr vorher hat der Natur- und Tierpark noch 200'000 Franken hinter sich gemacht. Heute Abend feiert die Theatergruppe Kernenhaus von Einsiedeln Premiere mit ihrem Stück Lochmatt. In diesem Stück geht es um eine Dorfgemeinschaft, die durcheinander gerät, wo auf einmal ein Loch mitten auf einer Wiese aufgeht. Gespielt wird unter freiem Himmel im Park von der Bibliothek Werner Oechslin noch bis Anfang September.
Und wir kommen zu der Wetterprognose für die Zentralschweiz. Der Jürg Zock von SF Meteo.
In den Alpen kann es schon heute Morgen erste lokale Regengüsse geben. Im Laufe der Nacht kommt es dann verbreitet regnen. Zum Teil schüttet es recht kräftig und sind auch ein paar Gewitter dabei. Die Temperaturen gehen auf etwa 13 Grad zurück. Morgen am Donnerstag geht es in der Zentralschweiz mit vielen Wolken und zum Teil kräftigem Regen weiter. Im Laufe des Nachmittags verlagert sich dann der Schwerpunkt vom Regen langsam Richtung Voralpen und Alpen. Die Schneefallgrenze kommt dann gegen die 2400 Meter durch ab. Und zum Teil muss man also morgen durch den ganzen Tag mit beträchtlichen Regenmengen rechnen. Es kann durchaus zwischen 30 und 50 mm geben. Lokal kann also durchaus auch kleinere Bäche über die Ufer treten. Und dazu ist es morgen noch ziemlich kühl. Es gibt am Nachmittag nur gerade 16 Grad. Auf dem Pilatus langt es für maximal 5 Grad. Am Freitag gibt es dann aber zum Glück eine langsame Wetterbesserung. Der Regen lässt nach, die Wolken lockern auf. Am Nachmittag zeigt sich dann zeitweise die Sonne bei 20 Grad.
Das war es für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon der Beat Vogt. Das nächste Mal hören Sie uns wieder morgen Morgen um 6:30 und immer finden Sie uns auch im Internet unter regionaljournal.ch. Hier auf der RS1 geht es jetzt gerade weiter mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.